Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ThinkPods, dem Podcast-Format des Deutschen Dialogmarketingverbands, in dem wir darüber sprechen, was im One-to-One-Multi-Channel-Marketing gerade wirklich passiert. In der heutigen Ausgabe greifen wir ein Thema auf, das zuletzt auch auf der CRM und E-Mail Innovations World in München intensiv diskutiert wurde und das wir hier im Think Tank gemeinsam weiterdenken wollen. Im Kern geht es dabei um die Frage, wie künstliche Intelligenz die E-Mail und die Kommunikation im Posteingang verändert. Dazu aber in der Folge mehr. Wir haben uns für das Thema einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, den wir auf der CEIW kennengelernt haben. Das ist Sergej Plofs. Sergej ist Managing Director bei Vision 11 und seit über 20 Jahren in den Themen CRM, Customer Experience und datengetriebener Kundenkommunikation unterwegs. Er ist Experte für den praktischen Einsatz von KI in Marketing, Vertrieb und Service und begleitet Unternehmen dabei, aus Daten, Technologie und Prozessen konkrete Kundenerlebnisse und messbaren Business Value zu machen. Sein Fokus liegt auf der Frage, wie KI nicht nur als Buzzword diskutiert, sondern in der Praxis wirksam in Kundenkommunikation und Customer Journeys eingesetzt werden kann. Hallo Sergej, wir freuen uns sehr, dass du heute hier dabei bist. Grüße dich. Und ich möchte zum Start einfach mal eine Frage in die Runde schmeißen. Und zwar, was ist aktuell das Spannendste, das Nervigste oder vielleicht auch das Überraschendste, das ihr aktuell in euren Postfächern beobachtet? Lieber Sergej, als unser Gast würde ich mich natürlich freuen, wenn du loslegst.
Vielen lieben Dank, Boris. Freut mich auch, in der Runde dabei zu sein. Ich verfolge den Podcast schon etwas länger und ja, heute bin ich ein Teil davon und freue mich auf diese spannende Runde. Ja, eine echt spannende Frage und ich bin jetzt kein klassischer E-Mail-Marketing-Experte, aber klar, jeder hat irgendwie ein E-Mail-Postfach und merkt, was da gerade passiert. Und was mich so in den letzten Monaten mehr und mehr überrascht hat, dieses Thema Personalisierung, die sich sehr stark verschiebt in den E-Mail-Postfach. Das heißt, die Personalisierung findet nicht mehr nur statt von dem Absender, der jetzt versucht, irgendwie seine Kommunikation, seine E-Mails, seine Botschaft personalisiert oder auch hyperpersonalisiert zu gestalten, sondern die Personalisierung wird auch zum Teil noch im Postfach stattfinden, wenn ein KI-Agent die empfangene E-Mails versucht zusammenzufassen, versucht zu interpretieren und versucht für mich als seinen Empfänger sozusagen diese Inhalte so aufzubereiten, dass ich die auch lesen kann oder da noch interessiert bin. Und das ist so ein bisschen die Verschiebung von Personalisierung von Absender Richtung Empfänger, beziehungsweise irgendwo dazwischen findet eine Personalisierung statt, auf die ich nicht mehr so einen großen Einfluss habe als Unternehmen. Und das ist ein sehr spannendes Thema, was ich beobachte.
Da würde ich auch direkt reinspringen und die Frage auch aufnehmen und sagen, gerade wenn du sagst, was du feststellst, eben diese Entwicklungen mit KI und die veränderte Customer Journey im Prinzip, finde ich gerade spannend die Frage, erhält die E-Mail deswegen mehr Vertrauen als bisher? Und sie ist eh schon ein sehr vertrauenswürdiges Medium. Oder verliert sie das, weil eben die KI mir die Ergebnisse an anderer Stelle ausliefert oder mich die Ergebnisse über andere Wege erreichen?
Ich finde die Frage sehr spannend. Die Frage ist für mich, ist E-Mail dann noch das, was wir als E-Mail verstehen, wenn jemand dann dieses E-Mail vor uns liest und uns das interpretiert? Ich denke mal, dieses Vertrauen wird mehr, weil wir nicht mehr die Masse von E-Mails bekommen und durchlesen müssen. Und wenn die KI das schafft, relevant daraus zu lesen und uns als Leser diese Informationen so relevant und kurz zusammenzufassen, dass wir davon zeitlich, aber auch inhaltlich profitieren, dann wird E-Mail auf jeden Fall mehr Vertrauen schaffen. Wenn wir aber als Menschen diese Zusammenfassung von KI nicht mehr als E-Mail interpretieren, sondern als einen Service von KI, dann wird E-Mail eher weniger Vertrauen schaffen, weil dann wird eher KI die Vertrauen gewinnen und dann verschiebt sich das wiederum von E-Mail Richtung einen Assistenten, der das uns quasi aufbereitet.
Ich habe so viele Gedanken, die jetzt durch meinen Kopf gerade durchgehen. Du hast gesagt, die Personalisierung findet im Postfach statt. Ich würde das noch einen Schritt weiter tragen oder verändern, würde sagen, die Kontextualisierung findet im Postfach statt. Weil die KI, das ist ja meine KI und meine KI kennt mich im Zweifel, weil die Leute schmeißen ja in die KI genauso viel Infos rein, wie sie es früher in Facebook getan haben. Also meine KI weiß echt viel über mich. Und diesen Kontext von mir, der wird verbunden mit den Angeboten, die mir Werbetreibende zusenden. Und das ist im Grunde eine totale Superpower, die da entsteht. Was mich in dem Zusammenhang auch bewegt. Wir haben im letzten Jahr mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz relativ viel alle mit dem Thema Barrierefreiheit auch in E-Mails zu tun gehabt. Und diese Barrierefreiheit ist im Grunde ja nichts anderes als die Fähigkeit, E-Mails maschinenlesbar zu machen, damit man die mit Assistenzsystemen auslesen kann. Und die KI ist ja nichts anderes als genau das, ein Assistenzsystem, das auslesen kann. Und ich glaube, dass dieses Thema Barrierefreiheit umso wichtiger geworden ist.
Ich denke auch so ein bisschen weiter, wie wenn ich nicht mehr E-Mails nutze. Und da gibt es halt leider genug Menschen mittlerweile, die sich halt nur auf Bot suchen, verlassen. Wie werde ich gefunden? Ne? Welche Angebote, welche Serviceinformationen, welche Hilfeinformationen, alles, was den Kunden interessieren könnte, wie wird der über die Bots gefunden? Das ist ein Thema, was mich gerade bei der Süddeutschen Zeitung oder auch im Abo und auch im redaktionellen Feld umtreibt. Redaktionell wollen wir das gerade nicht, da ist es auch nicht zugänglich, aber in allen anderen Bereichen schon. Das ist was, was sich bewegt. Und da ist die E-Mail gerade mit den Zusammenfassungen ein Stück weiter, weil ich habe mein E-Mail-Postfach, ich habe eine Zusammenfassung, da weiß so ein bisschen die KI mehr, wer bin ich und was mache ich. Das weiß ich bei einer anonymen KI-Anfrage momentan nicht. Und vielleicht ist das auch ein Weg, der sich irgendwann entwickelt, dass zwischen mich als KI-Bot-Nutzer und meinem Account irgendwo bei anderen Firmen vielleicht ein Connect entstehen muss und entstehen wird, der die Welten zusammenbringt, die jetzt in der E-Mail schon da sind.
Als gebürtiger Offliner werfe ich jetzt auch nochmal einen anderen Kanal mit ins Spiel. Ich bin erfreut, dass es immer noch so funktioniert, dass wir eben auch noch unsere Offline-Mailings haben, die in der Kombination mit Online, also E-Mail, Kommunikation so gut funktioniert, in welcher Kombination auch immer. Und ich plädiere immer noch eben für diese Kanalkommunikation und Kombination und trotz dieser Vorteile, die KI und digitale Kommunikation haben, aber eben das als gebürtiger Offliner.
Vielleicht ein anderer Punkt, der aus ganz praktischer Sicht uns oder mich gerade umtreibt, ist, wenn ich in meinen E-Mail-Inbox gucke, wir verlieren so ein bisschen die Hoheit über den Pre-Header von der E-Mail. Also normalerweise kann man den ja mitgestalten, wir geben den mit, das ist der Pre-Header, oder der Pre-Header wird dann einfach aus dem ersten verfügbaren Text angezeigt, was man ja auch ein Stück weit beeinflussen kann. Ansonsten steht da einfach, wenn die E-Mail nicht angezeigt werden kann, klicke hier. Aber wenn man das nutzt, dann kann man da ja wunderbar schon den Betreff noch um eine weitere Information ergänzen. Das passiert immer häufiger, dass mir da irgendwas anderes angezeigt wird in der Inbox von der KI bei Apple Mail, nämlich dass sie sich einfach den Inhalt irgendwo aus dem Newsletter zusammensucht und nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen mir das zeigt, was anscheinend für mich relevant ist. Das heißt, als Versender verliere ich da so ein bisschen die Hoheit drüber. Aus Nutzersicht ist es dann wahrscheinlich schon das, was mich am meisten interessiert.
Ich habe noch auch die Frage, musst du quasi deine E-Mails anders gestalten mittlerweile? Also, was passiert, wenn ich plastische Inhalte in den Bildern habe? Ist das auslesbar oder nicht? Muss ich es irgendwie anders aufbereiten? Also, das ist ja was mit Barrierefreiheitsschutzgesetz letztes Jahr sowieso in vielen Bereichen schon kam. Aber trotzdem willst du ja nicht alles immer nur in Blankotext unterschreiben müssen. Du willst ja auch das Ganze schön darstellen. Es soll ja dem Nutzer gefallen und nicht der Maschine vielleicht nur allein. Also du brauchst ja beides.
Da kommen wir aber wieder in den guten alten Bereich des klassischen E-Mail-Marketings und in den Bereich Multipart. Also wir können ja eigentlich die Textversion länger ausschreiben als die HTML-Version. Und theoretisch könnte man sagen, die HTML-Version ist attraktiv, kurzer Text, Link, Story ist für den User. Und die Textvariante von der Multipart-Nachricht ist dann eben vielleicht Longtext ohne Verlinkung, damit die KI die wirklich in Volltext auch zur Verfügung hat, ohne auf die Webseite gehen zu müssen, weil viele Firmen haben ja auch Schutzmaßnahmen auf der Webseite, damit sie eben nicht gecrawlt werden können. Und wenn du natürlich eine Anti-Crawl-Maßnahme auf der Webseite hast, du verlinkst aber deinen Newsletter-Artikel, dann wird die KI halt einfach genau da abprallen. Das wollen wir eigentlich nicht. Also da könnte Multipart eine Lösung sein, wenn uns das nicht die Spamfilter zerkacken. wenn uns das nicht die Spamfilter zerhacken. Petra, mal sehen, was du dazu jetzt sagen kannst.
Ich habe mir die Frage gestellt, ob ihr als Rabbit, als Agentur, seid ihr da gerade schon am Testen? Also habt ihr da Ergebnisse, um genau diesem Pre-Header-Phänomen auf die Spur zu gehen? Weil am Ende ist es ja genau das, was auch Sergej sagt, dass dadurch halt die Personalisierung, die das werbetreibende Unternehmen eigentlich anstellen möchte, ja komplett verändert wird. Im Zweifel nicht in dem Sinne des Unternehmens, des Absendenden und vielleicht auch nicht im Sinne des Empfängers, weil plötzlich Blödsinn im Pre-Header steht. Deswegen würde mich interessieren, habt ihr da Erfahrungswerte, weil wir von Inksmail als E-Mail-Service-Provider, als Tool-Hersteller natürlich da auch sehr viel gerade am Versuchen sind, diesem Phänomen zu begegnen. Deswegen würde mich jetzt interessieren, ob ihr da schon erste Erfahrungswerte habt, Nick.
Ich weiß, dass das Thema momentan in ganz vielen Projektgruppen erarbeitet wird, aber ich kenne die Ergebnisse leider nicht. Aber das wäre doch mal wieder ein brillantes Meeting für Inksmill mit Rabbit, dass wir da mal gemeinsam tief reingucken. Das wird auch für unseren nächsten Podcast und für das Thema Benchmark von Inksmill auch ein Thema sein. Das wäre wahrscheinlich auch ein Benchmark-Thema für die Zukunft, dieses Thema Maschinenlesbarkeit über verschiedene Formate hinweg. Das sollten wir unbedingt mal zusammen anpacken.
Sehr gerne.
Ich vielleicht noch zu dem Pre-Header-Thema noch danken. Ich glaube schon, dass das ein zentrales Thema sein wird, weil also was wir zum Beispiel sehen, wir haben ja auf unseren redaktionellen Content gibt es bei vielen Artikeln mittlerweile eine Zusammenfassung des Artikels mittlerweile. Die ist allerdings nicht automatisch generiert, sondern die ist Human in the Loop quasi generiert auch. Das ist von der Redaktion gemacht und wir sehen, dass die Kunden oder die Nutzer immer stärker auch diese Zusammenfassungen lesen. Also wenn man das jetzt auf die E-Mail überträgt, dann heißt es, dass diese Zusammenfassungen immer mehr ein Gewicht gewinnen werden. Und wenn da Mist drinnen steht, dann wird natürlich die E-Mail nicht weitergelesen. Dann ist es nicht relevant, dann ist es nicht passend. Dann werde ich die nicht lesen, werde vielleicht abbestellen. Es ist ein weiteres Einfallstor, nicht nur die Betreffzeile, sondern kommt die Zusammenfassung. Und wenn die passt, glaube ich, ist es ein Vertrauensverlust in die Mail und deshalb ein wichtiges Thema hier reinzugehen.
Für mich ist auch die Frage, wie gestalte ich solche E-Mails? Also wenn ich jetzt aus der CRM-Kontext denke, dann sind jetzt nicht die einzelnen E-Mails, die jetzt irgendwelche, sag mal, transaktionelle E-Mails damit gemeint, sondern tatsächlich so ein Newsletter oder irgendwelche informative E-Mails. Und in so einem typischen Newsletter, was ich aus der Praxis merke, packen die Kunden immer noch mehr Informationen rein, als notwendig ist, weil sie sagen, okay, der Kunde wird sich schon für eins von den 4 oder 5 Themen interessieren und wird schon richtige auswählen. Jetzt ist die Frage, wird es auch sein Assistent, sein KI machen oder soll ich nicht lieber 5 E-Mails schicken mit jeweils einem Thema und der Assistent nimmt dann das Richtige raus, weil die Gefahr, dass es bei einem größeren Themenblock mit 5 Themen dann das Falsche nimmt, ist viel, viel größer, oder das gar nicht nimmt, weil er sagt, da sind so viele Informationen drin und die sind so oberflächlich und nicht in die Tiefe, dass ich jetzt irgendwie das alles aussortiere. Also da ist die Frage Gestaltung von solchen, ja, Newslettern, solchen E-Mails. Ich hatte in der Praxis auch früher immer darüber gesprochen, ja, schick dem Kunden nicht mehr als 1 oder 2 E-Mails pro Woche. Jetzt ist die Frage, ist mein Kunde jetzt tatsächlich eine echte Person oder ist ein Kunde eine KI? Und da ist es egal, ob ich ihm 10 oder 15 schicke. Es muss relevant sein. Und wenn eins davon relevant ist, dann wird er das weiterempfehlen. Das ist für mich so die Frage nach wie oft, in welche Menge, wie personalisiert, wie groß, wie streue ich das? Wer entscheidet über Streuverlust? Wer entscheidet, was ankommt und was dann doch ausgefiltert wird? Das ist Thema, wo wir uns momentan in Projekten auch viel beschäftigen, wo sich unsere Kunden auch fragen. Und dafür gibt es jetzt noch keine so richtige Best Practices und keine richtigen Ergebnisse, wo man sagt, mach so, dann wird's gut, mach so, dann wird's schlecht.
Deshalb ist auch die Frage eigentlich, was ist Relevanz für eine KI? Weil bislang haben wir gesagt, hey, das ist das Thema, der Kunde muss es spannend finden, es muss für ihn passen. Denkt die KI für mich genauso, wenn sie ausfiltert? Und ich vermute mal eher nein.
Also die KI wird Relevanz messen über Interaktion mit dem Kunden. Also wenn der Empfänger E-Mails nie anguckt, nie liest, nie darauf reagiert, wird die KI wahrscheinlich ganz, ganz simpel sagen, ist nicht relevant. Da kann der Pre-Header gesehen worden sein, da kann die App-Sender-Adresse gelesen, da kann die Betreffzeile gelesen worden sein. Alles so Dinge, die in der UX-Welt relevant sind, die werden nicht mehr relevant sein in der KI, weil die KI wird einfach sagen, hat 12 Mails bekommen, nicht eine gelesen, offiziell, weil nichts in der Interaktion stattgefunden hat, also weg. Das bedeutet, wir müssen eigentlich dieses ganze Thema Newsletter-Strategie unter ganz neuen Aspekten betrachten. Früher, das, was du beschreibst, Serge, ist genau das. Die Leute machen halt den Newsletter. Hat jemand noch was? Ja, ja, und dann machen es auch noch eins. War schon immer Käse, ist jetzt erst recht Käse. Wir müssen einmal Mailings einbauen, die absoluten Interaktionscharakter haben, die also wirklich darauf ausgelegt sind, dass der User irgendwas tut. Öffnet, klickt, reagiert, von mir aus sogar eine Mail zurückschickt. Aber es muss irgendwas passieren, damit die KI das Signal bekommt, dieser Absender ist relevant. Das ist so der eine Aspekt, der jetzt neu dazugekommen ist. Der zweite Aspekt ist, dass wir in irgendeiner Weise in der Lage sein müssen, möglichst viel Kontext der KI zu geben. Und das kann dazu führen, dass wir sagen, wir verschicken A häufiger und B, wir machen mehr Artikel rein, weil die KI dann eben mehr Input hat, mit dem sie arbeiten kann. Oder wir können auch sagen, eigentlich müssen wir stringenter werden von der Betreffzeile über den Preheader, über die Calls to Action und über den Text. Das sollte monothematisch sein, damit es sichtbarer ist. Es wird wahrscheinlich nicht die eine richtige Antwort geben, weil das muss ja auch noch in die Lebenswirklichkeit der Unternehmen reinpassen. Manche können gar nicht so viel produzieren oder manche dürfen auch nicht so wenig monothematisch verschicken, weil halt jede Fachabteilung sagt, aber ich muss das noch verschicken. Was machst du denn als Redakteur? Kannst du nicht sagen, sorry, die KI-Optimierung lässt nicht zu, dass die Abteilung 3 auch noch was schickt. Aber ich glaube, diese beiden Aspekte, wie zeigen wir der KI, dass wir als Versender relevant sind, ist eine der größten Fragen, vor der wir stehen. Die zweite große Frage ist, wie machen wir die Inhalte maschinenlesbar? Und die dritte Frage ist, wie bringen wir so viel Kontext wie möglich in die KI, damit die versteht, was wir eigentlich alles können?
Ich nehme mal eine andere Haltung ein, gerade zu dem, was du gesagt hast. Du guckst jetzt aus der E-Mail gerade drauf, was können wir im E-Mail-Kanal alles machen, um die KI zu überlisten. So, das ist ja mal kurz zusammengefasst, ne? Die Frage ist ja, muss man es nicht größer denken, weil eigentlich ja, die KI hat ja viel mehr Kontext aus meinen eigenen persönlichen Chat-Fragen, die ich ja unabhängig von der E-Mail mache. Also wenn ich mich gerade um E-Bikes interessiere als Beispiel und da die letzten Wochen mit der KI 1000 Sachen überlegt habe, weiß doch die KI mittlerweile, dass ich Bock auf E-Bike habe. Kommt jetzt eine E-Mail mit E-Bike-Angeboten, müsste doch die KI mittlerweile sagen, hey, jetzt kommt was, das ist Relevanz. Das ist doch eigentlich das, wo es irgendwie hingeht. Und dann ist es doch fast egal, was ich in der E-Mail alles schreibe. Aber du hast natürlich eine andere Sicht.
Natürlich hast du vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ich würde es nur gerne ergänzen. Der Mensch produziert den großen Teil des Kontexts, auf den wir nie zugreifen konnten. Jetzt kannst du als E-Bike-Anbieter natürlich einfach eine E-Bike-Mail schicken oder du kannst in diesem E-Bike-Kontext deine Kompetenz zeigen. Antriebskonzepte, Rahmengeometrien, Gewichte, also das, was wir früher in Begrüßungsstrecken drin hatten, das wird noch viel mehr Gewicht bekommen. Wenn die Petra ein Gravel-E-Bike haben möchte und sich dann bei Bikeladen 24 anmeldet für den Newsletter und die basierend auf den Fragen, Dingen, die sie abgefragt haben, eine Begrüßungsstrecke machen, ganz spezifisch zum Thema Gravel, zum Thema E-Bike, was für Motoren es gibt, Laufzeiten, Speicherkapazitäten, wie schnell man laden kann. Das sind alles verschiedene Dinge, die dann in den Kontext reinbringen, dass du kompetent bist.
Und wenn sie die E-Mails dann auch bekommt, aber vielleicht hat sie ja noch gar keine E-Mails von denen. Und das ist ja genau die Frage. Also woher weiß momentan die KI, dass Petra Interesse an einem E-Bike hat? Und das ist ja die Frage. Und daraus die Relevanz ableitet. Also ich bin bei dir. Das ist ein spezieller Case. Ich glaube, man muss es nur größer anfangen zu denken.
Was ich letzte Zeit so oft merke und ich finde die Entwicklung auch richtig gut, ich bekomme in E-Mails irgendwo unten aufgelistet der Grund, warum ich dieses E-Mail bekommen habe. Sie bekommen diese E-Mail, weil sie sich für das und das interessiert haben oder weil wir das und das irgendwie ihre Daten aufgenommen haben. Und diese Information finde ich für mich als Leser schon spannend. Ich frage mich oft, warum steht sie so weit unten? Und meistens danach kommt so, ja, und wenn sie das nicht wollen und wenn sie das nicht wahren, dann können sie sich hier abmelden. Solche Informationen sind auch wichtige Informationen für meinen KI-Assistenten, der dieses Wissen von mir gar nicht hat. Und diese Informationen irgendwie maschinell lesbar zu machen, zu sagen, der Sergei Plos bekommt jetzt diese E-Mail in sein Postfach, weil er letzte Woche das und das und das gemacht hat. Klar, ich muss irgendwie Recht haben, das auch zu tracken und es muss auch irgendwie transparent sein. Aber wenn KI dieses Kontext, diese Hintergrundinformation auch noch mitbekommt, ich merke oft, KI ist vergesslich. Die hat irgendwie einen Alzheimer und vergisst, was ich letzte Woche gemacht habe und dann kann sich nicht mehr daran erinnern. Deswegen diese Information immer mitzugeben und zu sagen, liebe KI, deswegen bekommt ihr diese E-Mail im Postfach und deswegen bin ich auch relevant. Deswegen ist es in dem Kontext insgesamt in den letzten 1-2 Wochen relevant. Das mitzugeben, finde ich auch wichtig. Und ich denke, dass es sich da in der Nähe Zukunft auch viel in die Richtung entwickeln wird.
Super spannend. Tatsächlich glaube ich, dass diejenigen, die sowas in E-Mails reinschreiben, sind üblicherweise die, die keine Permission haben. Und die versuchen damit irgendwie so ein bisschen den Zorn Gottes abzuleiten, nach dem Motto, wir schicken ihnen die Mail ja, weil sie sich für uns interessiert haben. Aber so wie du es gerade beschreibst, ist diese Idee, den Kundenbeziehungskontext in irgendeiner Weise dort reinzuschreiben, um damit der KI auch zu zeigen, das ist nicht nur eine Mail, die ich von Bike für Laden 24 bekommen habe, sondern ich habe da auch gerade 3 Schläuche und 4 Fahrräder gekauft. Super. Und da kommen wir wieder ins Thema Maschinenlesbarkeit. Wo kriegt man das unter? Vielleicht im Preheader in einem Bereich, der normalerweise nicht dargestellt wird. sodass man den ersten Teil des Preheaders nutzt für die tatsächlich darstellbaren Bereich und den weiteren Teil, der eben nur üblicherweise nicht dargestellt wird, für versteckten Kontext. Mhm. Und auf deine Frage, Marc, früher war es SEO und jetzt ist es halt nicht mehr Suchmaschinenoptimierung, sondern KI-Optimierung. Aber die KI erfährt in allererster Linie von mir persönlich selbst, dass ich mich jetzt gerade für, ich weiß nicht, was interessiere. Petra.
Ich höre gespannt zu und auch, wie ich der KI sagen kann, Gravel Bike ja, aber ohne E vorne. Und das bringt mich gerade so zu dem Gedanken, wir reden immer, ja, die KI weiß, was eine Petra Melzer für Merkmale in ihrem Suchverhalten hat oder auch, dass sie sich für Sportart A interessiert. Und ich glaube, die Beispiele waren jetzt schon sehr praxisnah und leuchtend. Aber wo denken wir, sitzt diese Intelligenz? Also, was ich sagen will, ein Unternehmen sammelt Daten über Personen, über Kunden, Nick, wie du es auch gerade gesagt hast, und es wäre schön, wenn diese Kundenbeziehung auch noch kontextuell irgendwie dargelegt wird. Dann gibt es die Intelligenz in den Postfächern, also dort, wo die E-Mail empfangen wird. Und jetzt haben wir da festgestellt, da hockt auch KI drin, also jetzt am Beispiel jetzt von Apple Mail. Hier wird auch nochmal was verändert. Welches Wissen hat in dem Fall Apple? Und kombiniert auch noch mit der Intelligenz, wie ich beispielsweise die E-Mail redaktionell als Unternehmen erstelle. Also auch da kriege ich ja gewisse, hoffentlich Customer Journey Architekturen aus einem Datengemenge, wo ich mir eigentlich ja als werbetreibendes Unternehmen schon sehr sicher sein sollte und kann, dass ich möglichst viel über die Person weiß, um, und jetzt kommt das große Stichwort, relevant zu sein, ja, um zu personalisieren. Ist auch ein großes Wort, was heute schon viel, um am Ende, jetzt bringe ich das Dritte, auch das Vertrauen zu geben oder auch erhalten zu können, dass ich mit meinen Botschaften richtig liege.
Ich setze sogar noch einen drauf, weil die dann eine Frage war, wo sitzt die Intelligenz und wo kommen die Infos her? Und wenn ich jetzt so ein paar Sachen beobachte, zum Beispiel Apple hat sie jetzt gesagt, ey, ich packe jetzt Gemini bei mir in mein Betriebssystem rein. Andererseits sagen sie aber ich werde mich auch für andere KIs öffnen. Warum machen sie das? Weil natürlich jede KI auch andere Schwerpunkte hat, aber auch natürlich viel mehr Wissen über die Nutzer mitbringt. Also ich glaube, dass alle versuchen quasi genau dieses, wo kommt die Information, wo kriege ich Infos vom Nutzer eigentlich denn her, genau aus diesem Grund passiert, dass man sagt, ich gehe nicht nur in eine Richtung, ich verlasse mich nicht nur auf ein Tool, sondern ich versuche eine Multi-KI-Plattform quasi aufzubauen, um alles irgendwie in den Einklang zu bringen. Also ich beobachte das ein bisschen, mal schauen, wo es sich hin entwickelt, aber macht, sag mal, aus der Sicht sehr, sehr viel Sinn.
Ich glaube, dass relativ kurzfristig viele Menschen die KI zu ihrer persönlichen Entscheidungszentrale machen und da die Kanäle auch anschließen, bewusst anschließen. Ich glaube also nicht nur, dass Apple über Apple Mail lernen wird, was die Person interessiert, sondern ich glaube, dass das dann wirklich zentral in Claude oder in ChatGPT landen wird. Das ist eine Perspektive, die ich auf uns zukommen sehe. Aber weil wir ja nächste Woche wieder einen Podcast aufnehmen, und wir die lieben Personen, die sich das anhören wollen und nicht überfordern wollen, würde ich vorschlagen, wir gehen nochmal eine kleine Runde und packen ganz konkrete Vorschläge rein, was wir glauben, was man machen sollte, um jetzt sofort etwas zu verbessern, um in dieser neuen KI-Welt nicht hängen zu bleiben. Ich werfe mal was rein von meiner Seite aus. Ich würde alles, was im vergangenen Jahr an Barrierefreiheitsoptimierung vorgenommen wurde, im Webbereich und im E-Mail-Bereich, würde ich überprüfen, überarbeiten. Ich würde bei der Webseite nachsehen, inwieweit die KI die Webseite crawlen darf, ob man das denn möchte. Da muss man abwägen, will man das, weil es ist ja meine Webseite. Auf der anderen Seite will ich das, weil ich möchte auch gefunden und gesehen werden. Zum anderen, ganz klar, ist meine E-Mail sichtbar für die KI? Sind meine Inhalte sichtbar und aktiviere ich meine Empfänger so, dass die KI ein Signal bekommt, ja, das ist relevant.
Ich könnte sagen, nicht zu sehr theoretisieren und nicht zu lange theoretisieren, sondern einfach mal machen und ausprobieren und die Erfahrungen einholen und zu schauen, wie das richtig läuft. Also das ist so ein entscheidender Punkt, den ich gerne mit auf den Weg geben würde.
Dieses Thema ausprobieren finde ich auch wichtig, weil klar, wir können uns theoretisch viel überlegen und viel Konzepte erstellen und sagen, so wird es sein und wir warten, bis es dann wirklich so wird und wir sehen, ob es dann so wird, wie wir es erwartet haben. Aber das ist einfach mal pragmatisch ausprobieren. Vielleicht noch ein Beispiel. Wir haben mit einem Kollegen von mir, der hat diese Woche mal ausprobiert, auf einem Online-Shop, wenn der Kunde ein Produkt sucht, auf ChatGPT zum Beispiel, was wird dort empfohlen? Dann kann man parallel neben ChatGPT auch den gleichen Online-Shop aufmachen und ChatGPT auch fragen, warum hast du genau dieses Produkt nicht vorgeschlagen? Und dann bekommt man tatsächlich sehr interessante Informationen. Ich habe es nicht vorgeschlagen, weil ich das und das nicht relevant finde. Und dann sagst du ihm, ja, aber da stehen doch die Informationen. Ja, aber die Informationen stehen irgendwie im Header oder H2-Überschrift sichtbar für den Menschen auf dem Online-Shop. Aber für mich als KI ist es im Hintergrund nicht sichtbar. Und du kannst dort quasi so eine Art Test durchführen und optimieren und schauen, okay, warum wird gerade diese Skijacke nicht empfohlen, obwohl sie sehr, sehr gut passt. Und da kannst du auch auf Basis von diesen Kommunikationen mit dem GPT, mit deinem Agenten herausfinden, warum es beim Kunden auch nicht aufkommt, kannst gleich optimieren. Das heißt, diese kleine Schritte, ich optimiere, ich bekomme Ergebnisse, ich bekomme Empfehlungen und ich greife gleich dort ein in die Stammdaten, ich greife ein gleich in die Darstellung von dem Produkt, in die maschinelle Lesbarkeit. Damit müssen wir uns viel mehr beschäftigen. Und klar, wir können so nicht sofort alle Produkte irgendwie in Online-Shop optimieren. Aber bei den Top-Produkten, bei den Kernprodukten, wenn ich da anfange zu optimieren, dann bin ich jeden Tag Schritt weiter. Und so kann man uns dem Thema nähern, dass wir mehr sichtbar werden. Und Sichtbarkeit heißt auch, ich will in dem guten Kontext sichtbar sein und nicht in jedem möglichen, weil kann sein, dass mich KI auch in einem schlechten Kontext vorschlägt und das will ich auch vermeiden. Daher diese Sichtbarkeit auch selber zu steuern, zu sagen, bei welchen Themen will ich sichtbar werden. Damit müssen wir uns Schritt für Schritt praktisch nähern und selber mal Hand anlegen und rangehen und nicht warten, bis da irgendwelche Lösungen entstehen von Dienstleister, von Technologiehersteller oder von anderen Unternehmen.
Das ist auch mein Blick drauf. Es bewegt sich zu viel. Man darf nicht nur punktuell und singulär betrachten. Man muss probieren und eigentlich versuchen, so einen ganzen Überblick immer wieder zu haben, weil nur weil an der einen Ecke sich was bewegt, bleibt es an der anderen Ecke nicht stehen. Also es ist multikomplex und deshalb wichtig, dass man es nicht aus dem Auge verliert.
Aber eben auch nicht zu versuchen, den ganzen Überblick zu bekommen und zu behalten, weil wenn man darauf wartet, dann wartet man wahrscheinlich ewig, sondern wie ihr schon gesagt habt, dranbleiben, immer wieder ausprobieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste dabei.
Und das Allerwichtigste dranbleiben. In einer Woche sind wir zurück mit einem neuen Thema und jetzt erstmal vielen Dank fürs Durchhalten und euch allen vielen lieben Dank. Sergej, dich als Gast, das ist richtig cool. Ich glaube, das machen wir nochmal.
Sehr gerne, ich bin sehr gern dabei.
Lieber Sergej, auch ich bedanke mich bei dir sehr, dass du heute unser Gast gewesen bist und deine spannenden Gedanken mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Und bedanke mich natürlich auch bei euch, lieben Thinktankern, für den wie immer sehr inspirierenden und offenen Austausch. Wenn Sie Anregungen oder Feedback zu dieser oder einer anderen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne an thinkpods@ddv.de. Sämtliche Ausgaben der ThinkPods finden Sie in den gängigen Podcast-Feeds und auch kostenfrei natürlich auf der Webseite des DDV. Würde uns sehr freuen, wenn Sie da mal reinschauen. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und bleiben Sie im Dialog.